Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Die Eurokrise bedroht die Weltwirtschaft. In ihrem Ausblick sieht die OECD die Gefahr von Rückschlägen. Was halten Schweizer Ökonomen von der Idee, wenn die reichen Länder, also auch die Schweiz, mehr investieren würden zur Rettung der Krise? In den iranischen Atomgesprächen tut sich was.
There has been good progress during the recent round of discussions between Iran and IAEA.
IAEA-Chef Amano spricht von einem guten Fortschritt. Dann ein 6200 Tonnen schwerer Wohnwagen, der ist aber sehr gemütlich unterwegs. Und ein 12-Jähriger, 1,5 Millionen Jahre alt.
Mich berührt es immer wieder, vor diesem Turkana-Boy zu stehen. Ich sehe dann auch immer meinen eigenen Sohn dahinter. Ja, es hat etwas ganz Berührendes.
Besuch bei Therese Scherrer im Nationalmuseum in Nairobi. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Mit der Weltwirtschaft geht's wieder leicht aufwärts, aber die Risiken für Rückschläge sind größer als vor einem halben Jahr. Das ist die Kernbotschaft des neuesten Wirtschaftsausblicks der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD. Die höchste Gefahr droht der Weltwirtschaft durch die ungelöste Eurokrise. Wirtschaftsredaktorin Maren Peters.
Die gute Nachricht zuerst. In den USA und Japan läuft die Wirtschaft wieder runter. Für die Weltwirtschaft insgesamt bleibt die OECD daher bei ihrer Prognose von 3,4% Wirtschaftswachstum für das laufende Jahr. Doch der Dämpfer folgt sogleich. Die Eurozone gibt nach Einschätzung von OECD-Chefökonom Pier Carlo Padua wachsenden Anlass zur Sorge.
Confidence remains sluggish in both consumers and business and credit growth. Is actually weakening. This is a source of concern.
Das Vertrauen von Unternehmen und Konsumenten in die Wirtschaft sei nach wie vor schwach. Und die Banken vergeben immer weniger Kredite. Ein alarmierendes Zeichen, meint Padua. Denn die Euroregion könnte die gesamte Weltwirtschaft mit nach unten ziehen. Der Reformprozess in der Euroregion habe zwar begonnen, sagt OECD-Chefökonom Padua, etwa mit der Verpflichtung zu einer Schuldenbremse, aber es gebe noch einen Haufen unerledigter Aufgaben.
There is unfinished business in the euro area. It's a set of
actions. Zudem drohe die Rezession in der Euro-Region, die Reformen zu bremsen. Die Wirtschaftsleistung wird nach Einschätzung der OECD in diesem Jahr um 0,1% schrumpfen. Das ist pessimistischer als noch vor einem halben Jahr. Ohne das Zugpferd Deutschland sehe die Lage noch dramatischer aus. Die Euro-Länder dürften nicht aufhören, die Reformen voranzutreiben, mahnt die OECD. Dies mit Blick auf die Wahlen in Griechenland und Frankreich, in denen die Reformgegner die Oberhand gewonnen haben. Von einseitigen Sparmaßnahmen, wie das etwa die deutsche Kanzlerin Angela Merkel propagiert, hält die OECD allerdings auch nichts. Auch das Wachstum müsse gefördert werden, ansonsten drohe ein Teufelskreis, mahnt Generalsekretär Angel Gurría.
We have to break the vicious circle involving eroding confidence.
Das Vertrauen könnte dann weiter bröseln, die Wirtschaft noch tiefer in den Abgrund gerissen werden. Dabei helfen, dieses Kunststück aus Sparen und Wachstum hinzubekommen, könnte nach Meinung der OECD auch die Europäische Zentralbank. Sie solle wieder Staatsanleihen von kriselnden Euro-Staaten wie Spanien kaufen. Diese umstrittene Maßnahme hatte schon in der Vergangenheit geholfen, die Zinsaufschläge an den Finanzmärkten zu drücken.
Eine Lösung gegen die Eurokrise hat gestern auch einer bei uns auf den Tisch gelegt. Die reichen Länder im Norden müssten mehr ausgeben, inklusive Schweiz. Wir wollen wissen, wie das hier ankommt. Doch zuerst hat Christian Lüscher die Nachrichten des Tages.
Die Invalidenversicherung geht weiter gegen IV-Betrug vor. Im letzten Jahr kamen sie 320 IV-Betrügern auf die Schliche. Den Betroffenen wurde die Rente ganz oder teilweise gestrichen, wodurch die IV 100 Millionen Franken einsparen konnte. Laut dem Bundesamt für Sozialversicherungen waren im letzten Jahr mehr als 2200 Verdachtsfälle bearbeitet worden. 2010 zahlte die Invalidenversicherung insgesamt 280.000 IV-Renten aus. Die IV-Stellen betreiben seit gut 4 Jahren ein Management zur Betrugsbekämpfung. Wer in der Schweiz beim Haschischrauchen erwischt wird, soll nicht mehr angezeigt, sondern nur noch gebüßt werden. Nach dem Nationalrat spricht sich nun auch die zuständige Kommission des Ständerates für diese Lockerung aus. Die Buße soll laut der Ständeratskommission 100 Franken betragen. In leichten Fällen könnte sogar auf eine Buße verzichtet werden. Der Nationalrat hatte sich noch für 200 Franken ausgesprochen. Bei einem geringeren Betrag entfalle die abschreckende Wirkung und der Aufwand der Polizei sei nicht mehr gedeckt. Die Pensionskassen in der Schweiz haben 2011 die erforderlichen Renditen nicht erreicht. Nach Angaben der Anlagegesellschaft Swisscanto wurde im Schnitt eine negative Anlagerendite von minus 0,32% erzielt. Trotzdem könnten die Pensionskassen aber immer noch allen Verpflichtungen nachkommen. Im Durchschnitt würden sie immer noch einen Deckungsgrad von über 100% ausweisen. Der Luftfahrtdienstleister Jet Aviation baut am Standort Basel erneut Stellen ab. Bis Ende Jahr sollen rund 250 Angestellte entlassen werden. Grund für den Stellenabbau sei der starke Schweizer Franken, aber auch, dass die Branche weniger Aufträge habe, heißt es in der Mitteilung. Jet Aviation hatte bereits im vergangenen September in Basel-Mühlhausen die Entlassung von 300 Angestellten angekündigt und auch in den Jahren zuvor waren Stellen abgebaut worden. In der Schweiz haben viele Bienen den Winter nicht überlebt. Wie eine Umfrage des Bundes zeigt, ist die Hälfte aller Bienenvölker eingegangen. Das seien 100.000 Bienenvölker. Betroffen seien alle Kantone. Es handelt sich um die größten Verluste, seit die Zahlen erhoben wurden. Hauptursache sei die Varroa-Milbe. Wertmäßig ist den Imkern laut Mitteilung ein Verlust in der Höhe von 25 Millionen Franken entstanden. Für diese Bilanz ausgewertet wurden die Daten von 1000 Bienenstandorten. In Spanien sind viele Schulzimmer leer geblieben. Grund ist ein landesweiter Streik der Lehrer. Sie protestieren gegen milliardenschwere Einsparungen im Bildungswesen. Laut Gewerkschaften soll das spanische Bildungsbudget um gut 20% gekürzt werden. Befürchtet werden ein Einbruch in der Qualität der Bildung sowie die Entlassung zehntausender Lehrer. Nach Berechnungen der Regierung wird das Budget nur um 11% gekürzt. Zum Streik aufgerufen hatten 5 Gewerkschaften und der größte Elternverband Spaniens. In der sudanesischen Region Darfur verschlimmert sich die Lage vieler Menschen. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen macht darauf aufmerksam, dass es ihren Mitarbeitern nicht mehr möglich sei, rund 100.000 Menschen im Norden Darfurs mit Hilfsgütern zu versorgen. Die Regierung habe seit mehr als einem halben Jahr keine Lieferungen von Medikamenten und anderen medizinischen Hilfsgütern mehr zugelassen. Impfkampagnen seien deshalb eingestellt worden und Kaiserschnitte könnten nicht mehr durchgeführt werden. Der FC Sion hat einmal mehr vor Gericht eine Niederlage erlitten. Der Abzug von 36 Punkten durch den Fußballverband müsse vom Internationalen Sportgericht in Lausanne beurteilt werden, sagt das Regionalgericht Bern-Mittelland. Zivile Gerichte seien in diesem Streitfall nicht zuständig. Damit bleibt Sion aktuell mit 17 Punkten auf Rang 9 der Super League. Am Wochenende spielt Sion somit gegen den zweiten der Challenge League um den letzten offenen Platz in der Super League. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, schloss bei 5.910 Punkten plus 1,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.553 Punkten plus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 20,12 gehandelt, der Dollar zu 94,32 Rappen. Das Wetter. Heute Abend ziehen im Osten Wolken auf, später gibt es erste Schauer. Morgen wird es im Norden wechselhaft bei 22 Grad, im Süden sonniger und bis 27 Grad warm.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 2, DRS 4 und der DRS Musikwelle. Eine gewagte Forderung stößt auf Ablehnung. Wieso sollen nicht einfach die reichen Länder wie die Schweiz mehr ausgeben gegen die Krise? Dann ein griechischer Held zieht durchs feindliche Europa. Alexis Tsipras beehrt Berlin. Weiter geht es um die Fallpauschalen in Spitälern und um eine Annäherung zwischen der Atomenergiebehörde und Iran. Statt Freude gibt's viel Ärger in der Ukraine.
Потёмкинские деревни. Знаете, что такое Потёмкин? Вот. То же самое, что Евро 2012.
Die Euro ist wie ein Potemkinsches Dorf. Alles nur Schein. Eigentlich sind wir alle Lucy, Nussknacker und Handyman. Das zeigt sich in Afrika. Und?
Und bei diesen da kommen da noch die Rolli dran. Seht ihr, wir haben eine Kiste mit Rolli. Dann hat er die Rolli und tut die Rolli dran. Und dann lässt es laufen.
Mit einem Haus auf Reisen rollt unsere Sendung dann aus. Echo der Zeit, uns gibt es auch als Podcast unter drs.ch. Genug auf den Ländern Südeuropas rumgehackt, jetzt braucht's Druck auf die Reichen im Norden. Die müssten endlich ihre Ausgaben erhöhen. Das sagte der Ökonom Daniel Gross gestern bei uns im Echo der Zeit. Er leitet das Center for European Policy Studies, eine Denkfabrik in Brüssel. Entscheidend sei, dass es dort Wachstum gebe, wo sich die Länder eigentlich damit begnügen, wie es läuft.
Denn nur eine starke Nachfrage aus Deutschland, aber auch aus Ländern wie der Schweiz, also all den Ländern mit einem hohen Überschuss, über dem Süden helfen, mehr zu exportieren. Und dann könnte sich auch die Krise entschärfen.
Doch Großforderungen stoßen auf wenig Gegenliebe bei Schweizer Ökonomen, wie Wirtschaftsredaktorin Barbara Wittmer zeigt.
Würden die reichen Nordländer mehr Güter und Dienstleistungen bei den überschuldeten Ländern im europäischen Süden kaufen, dann könnte dies die Eurokrise entschärfen. Was auf den ersten Blick einleuchte, funktioniere beim zweiten Hinsehen halt trotzdem nicht, sagt Rolf Weder, Spezialist für die europäische Integration an der Universität Basel.
Natürlich kann man im ersten Moment sagen, jeder Euro, den die Griechen zum Beispiel über den Export von Tourismusdienstleistungen erhalten, dass ihnen das etwas hilft, die Krise zu bewältigen.
Wenn sie mehr Güter und Dienstleistungen ins europäische Ausland verkaufen könnten, würde dies ihre Wirtschaft ankurbeln und somit helfen, die drückenden Schuldenberge abzutragen.
Aber letztlich ist das Problem, das wir momentan in der EU haben, nicht ein Problem des mangelnden Konsums, sondern ein Grundsatzproblem aufgrund der nicht funktionierenden Währungsunion.
Auch Volker Grossmann, Wachstumsspezialist der Universität Freiburg, hält wenig vom Rezept, die Nachfrage anzukurbeln.
Also ich bin da sehr skeptisch. Und zwar würde das bedeuten, man macht Konjunkturprogramme zu einer Zeit, wo man gar keine konjunkturellen Probleme hat.
Denn anders als die meisten anderen EU-Länder befindet sich die deutsche Wirtschaft weiterhin auf Wachstumskurs. Würde nun die Nachfrage zusätzlich angeheizt, beispielsweise mit Infrastrukturprojekten, dann könnte dies eine Preis- und Lohnspirale in Gang setzen.
Was dann, das ist richtig, die Ungleichgewichte abbauen würde, und zwar dadurch, dass die nördlichen Länder im Vergleich zu den südlichen Ländern weniger wettbewerbsfähig würden, indem die Preise dort ansteigen.
Inflation wäre aber ein zu hoher Preis, warnt Volker Grossmann. Denn insbesondere Deutschland trage bereits heute eine übermäßig große Last, um die Situation in Europa zu stabilisieren, via die Europäische Zentralbank. Denn die südlichen Länder bezahlten ihre Importe mit Euro, für die reichen Euro-Länder gerade stehen, allen voran Deutschland. Am Ende des Tages werden es die deutschen Steuerzahler sein, die aufgehäuften Schulden finanzieren, prognostiziert der Ökonomieprofessor und warnt davor, ihnen in diesem Umfeld auch noch schädliche Konjunkturprogramme zuzumuten. Nicht ganz so ablehnend reagiert Bernd Chips, der ehemalige Leiter der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich. Er sieht einen gewissen Spielraum, wie insbesondere die Schweiz Südeuropa helfen könnte, die Ungleichgewichte zu verkleinern.
Die Schweiz hat ja einen weitgehend geschlossenen Agrarsektor. Hier könnte tatsächlich durch eine Öffnung mehr Importe aus Griechenland erfolgen. Die Frage ist natürlich, ob diese griechischen Produkte dann wettbewerbsfähig sind, und das wären sie erst, wenn die Griechen sich zu Reallohnsenkungen durchringen könnten.
Spanien hingegen ist auf dem Agrarmarkt bereits heute wettbewerbsfähig, auch innerhalb der Europäischen Union. Aber selbst wenn die Schweiz mehr Agrarfreihandel zuließe, die Probleme der südeuropäischen Länder wären damit noch längst nicht gelöst. Für Bernd Chips, Volker Grossmann und Rolf Feder führt kein Weg daran vorbei. Südeuropa braucht Strukturreformen. Die Länder müssen sich attraktiv machen und Investoren ins Land locken. Nur so können sie möglichst bald Arbeitsplätze schaffen für die Heerscharen arbeitsloser Jugendlicher. Früher konnten sie ihre Währung abwerten und so Güter und Dienstleistungen verbilligen, wenn sie nicht mehr konkurrenzfähig waren. Mit dem gemeinsamen Euro ist dieser Weg versperrt. Statt Konjunkturprogramme im Norden heißt das Rezept tiefere Löhne im Süden.
Ums Sparen und Reformieren kommen die südeuropäischen Länder wie Griechenland also nicht herum. Auch wenn sich der neue Shootingstar in Athen vehement dagegen wehrt, Alexis Tsipras, der Chef des griechischen Linksbündnisses. Tsipras ist auf Europatournee im Moment. Gestern Paris, heute Berlin. In der Höhle der Löwin Merkel sucht er Verständnis für seine Haltung, die da lautet: Schluss mit Sparprogrammen, investieren vor Sparen. Kasper Selg über den Auftritt des Unbeugsamen vor den deutschen Medien.
Erstmal herrscht ganz einfach unübliche Aufregung unter Kameraleuten und Fotografen in der sonst so gesitteten Berliner Bundespressekonferenz. Alexis Tsipras tritt auf mit dem Chef der deutschen Linkspartei Klaus Ernst und dessen Kollegen Gregor Gysi. Und der, Gysi, gibt einleitend auch gleich mal den kämpferischen Ton an.
Die massenhafte Verelendung ist nicht länger hinnehmbar. Europa ist für Millionen in Griechenland, Spanien, Portugal, Italien zu einem Schreckensbegriff geworden. Griechenland braucht ein Signal der Hoffnung und nicht die Keule von Spardiktat und Zwangsausstoß aus dem Euro.
Und dann der Auftritt des Mannes, der aus deutscher Sicht so gar nichts begreifen will. Für den und dessen Parteifreunde Deutschland sozusagen der Inbegriff allen Übels geworden sein soll. Tsipras spricht ruhig, besonnen. Er bedankt sich erstmal höflich für die Solidarität des deutschen Volkes. Er bringe ihm eine Botschaft der Freundschaft. Europa, Deutschland müsse begreifen, dass hier nicht nur das griechische Volk in die Katastrophe hineingespart werde, sondern dass sich hier ein gesamteuropäisches Problem entwickle. Unter deutscher Führung werde Griechenland eine Medizin verabreicht, welche die falschen Wirkungen zeitige, schon seit Jahren. Und wenn hier nicht umgedacht werde, dann habe das Folgen nicht nur für Griechenland, sondern für ganz Europa. Es gäbe in der Gemeinschaft nicht Hausherren und kleine Mieter, die nötigenfalls auch hinausgeworfen werden können, sondern man müsse das Problem unter Partnern lösen. Anders gehe es nicht. Und zwar mit einer Umkehr, weg von Austeritätsprogrammen. Es gehe hier letztlich auch um das Fortbestehen des europäischen Gedankens. Auf die Frage, ob er denn die strukturellen Probleme Griechenlands nicht sehe, antwortet Tsipras sehr gelassen: Natürlich habe Griechenland strukturelle Probleme, die müssten auch angegangen werden. Aber das sei aussichtslos, wenn der Patient immer schwächer werde. Griechenland sei im freien Fall und zuallererst müsse der gestoppt werden. Jedenfalls, so der versöhnliche Ton zum Schluss, sei es positiv, dass unter dem Diktat von Hollande und Monti morgen am europäischen Gipfel nur schon mal begonnen werde, mehr über den Wiederaufbau Griechenlands nachzudenken. Und ganz zum Schluss, die Aufforderung an die Deutschen: zeigt eure Solidarität, macht Ferien in Griechenland. Tsipras wirkte ruhig, bisweilen witzig, versöhnlich, aber sehr hart in der Sache. Schluss mit den Austeritätsprogrammen. Damit findet er Gehör ganz links in Deutschland. Man verabschiedete auch einen gemeinsamen Forderungskatalog. Damit fand er aber gar kein Gehör bei der Kanzlerin. Die wollte ihn genauso wenig treffen wie zuvor François Hollande in Paris. Tsipras kann aber darauf zählen, dass auch SPD und Grüne in Deutschland Druck auf die Regierung ausüben, mehr für ein Wachstum in Griechenland zu unternehmen. Nur die gemeinsam vereinbarten Sparprogramme, die Forderungen nach strukturellen Reformen werden weder von Deutschland noch von Frankreich zurückgezogen werden. Das hat vor einer Woche an gleicher Stelle schon François Hollande bekräftigt und gestern auch hier in Berlin der französische Finanzminister Moscovici.
Früher erhielten die Spitäler eine Abgeltung pro Pflegetag. Seit Januar bezahlen Krankenkassen und Kantone aber den Spitälern pro medizinischen Fall einen Pauschalbeitrag, unabhängig, wie lange jemand im Spital sein muss. Diese Fallpauschalen sollen die Spitäler zwingen, effizienter mit ihren Mitteln umzugehen. Patientenorganisationen warnten vor sogenannten blutigen Entlassungen. Aus Kostengründen könnten Patienten zu früh nach Hause geschickt werden. Realität oder Fiktion, wollte Roland Wermelinger wissen.
Ein Patient liegt im Spitalbett, den Kopf eingebunden, das Bein eingegipst. Da kommt der Arzt, stellt das Radio ab und weist den Mann an, zu gehen.
Aber Herr Doktor, was ist los?
Geld ist aufgebraucht, die Zeit ist um.
Und der Blumenstrauß landet im Abfallkübel. Ein Ausschnitt aus einem Kurzfilm, produziert von Medizinstudenten, die damit erfolglos gegen die Einführung der Fallpauschalen gekämpft hatten. Der Film thematisierte die Angst vor übereilten Entlassungen.
Eine unnötige Angst, sagt Simon Hölzer selbstbewusst. Er ist Geschäftsführer der Swiss DRG AG, die das Fallpauschalensystem regelt, im gemeinsamen Auftrag der Leistungserbringer, Versicherer und Kantone.
Diese Horrorszenarien, die man da aufgebauscht hat von den Kritikern, die sind nicht eingetreten.
Blutige Entlassungen. Nein, die gibt es wirklich nicht, doppelt Bernhard Wegmüller nach, der Direktor des Schweizer Spitalverbands H+.
Nein, die finden nicht statt. In der Schweiz haben wir Aufenthaltsdauern in den Spitälern, die sind immer noch etwas höher als in vielen anderen Ländern. Also dort hat man sicher noch einen gewissen Spielraum.
Man schneide sich doch nicht ins eigene Fleisch, sagt Werner Kübler, Direktor des Basler Universitätsspitals. Das neue Spitalfinanzierungsgesetz sieht nämlich vor, dass Spitäler selbst für die Mehrkosten aufkommen müssen, wenn sie Patienten zu früh entlassen.
Wenn man zu früh entlässt, kommen sie vielleicht zurück oder es gibt irgendwelche anderen Komplikationen, für die man dann auch gerade steht. Also ich glaube, das Problem der sogenannten blutigen Entlassung war eher eine Projektion.
Wie früh und ob zu früh Patienten aus dem Akutspital entlassen werden, darüber können auch Rehabilitationskliniken, Spitex-Dienste und Pflegeheime Auskunft geben. Es gebe durchaus Auswirkungen für die Patienten, sagt Matthias Mühlheim von der Reha-Klinik im aargauischen Rheinfelden.
Sie kommen früher, sie kommen medizinisch instabiler, sie kommen in schwererem Zustand etc., aber es gibt nicht die klassische blutige Entlassung.
Sie kommen früher, aber nicht zu früh, sagt Mühlmann, und dass sein Personal vorbereitet und ausgebildet sei. Genau das treffe aber in den Pflegeheimen oft nicht zu, gibt Margret Kessler zu bedenken. Die Präsidentin der Stiftung SPO Patientenschutz warnte vor der Einführung der Fallpauschalen besonders laut vor zu frühen Patientenentlassungen.
Es sind sehr oft Angehörige, die sich melden, nicht eigentlich die Patienten von betagten Menschen, die zurück ins Pflegeheim verlegt werden und dort die Pflegenden dann vollständig überfordert sind.
Es seien immer noch Einzelfälle, die bei ihnen reklamieren, gibt Patientenschützerin Kessler zu. Aber in zunehmender Zahl, auch weil die Patienten und ihre Angehörigen ärztliche Entscheide heute mehr zu hinterfragen wagen. 5 Monate nach der Einführung der Fallpauschalen können weder die Befürworter noch die Kritiker ihre Argumente mit Zahlen belegen. Wie sich das neue System mit Fallpauschalen auf die Arbeitsbedingungen der Ärzte und die innerbetrieblichen Abläufe auswirkt und damit auch auf den Zeitpunkt der Entlassungen, wird zurzeit wissenschaftlich untersucht vom Institut für biomedizinische Ethik der Universität Zürich.
Inlandredaktor Roland Wermelinger. Iran und sein Atomprogramm sind ein Dauerthema internationaler Politik, eines noch dazu, das kaum von Fleck kommt. Der Iran sperrt sich seit Jahren gegen Transparenz, der Westen reagiert seit Jahren mit Sanktionen. Morgen gibt es eine neue große Verhandlungsrunde zwischen den 5 ständigen Mitgliedern des UNO-Sicherheitsrats und Deutschland auf der einen Seite und Iran auf der anderen Seite. Just vor diesem Treffen in Bagdad gibt es jetzt positive Signale. Es ist die Rede von einem Abkommen zwischen der Atomaufsichtsbehörde und Iran. Ich fragte Fredrik Steiger, ist da wirklich Neues vereinbart?
Bisher hat die IAEA, also die UNO-Atombehörde, noch gar nicht gesagt, was genau in einem solchen Abkommen stünde. Man hat nur gesagt, man sei sehr nahe bei einem Abschluss. Aber es kann sich im Grunde genommen nur um eines handeln, nämlich um vollen Zugang für die UNO zu allen Anlagen im Iran, die irgendwie mit dem Atomprogramm im Zusammenhang stehen. Dieser Zugang wurde ja bisher behindert, verweigert, zum Teil völlig blockiert. Und es wäre ein Durchbruch, wenn das nun möglich würde. Denn der Iran hat ja seit langem ein angespanntes Verhältnis zur IAEA. Zum einen wird die Organisation gelobt als der richtige Akteur, mit dem man sprechen könne. Aber sobald aus Wien von der IAEA Kritik kommt, heißt es oft, die Organisation sei eine Marionette des Westens.
Morgen in Bagdad gäbe es ja eine Bühne für diesen Durchbruch. Ist er damit ermöglicht worden?
Es hilft zweifellos, wenn es so ausschaut, als käme es zu einem Abkommen zwischen der IAEA und dem Iran. Denn die Voraussetzung für jeden Kompromiss in der Sache ist, dass der Iran volle Transparenz gewährleistet. Und wem, wenn nicht gegenüber der IAEA, sollte er das tun? Denn diese ist nun mal die internationale Autorität bei dem Thema.
Und beim Stichwort Transparenz, da ist ja einer der Knackpunkte der Zugang zu den iranischen Militäranlagen. Was ist da vereinbart?
Das weiß man im Grunde genommen noch nicht. Yukiya Amano, der Chef der IAEA, sagt nur, dass die Militäranlage Parchin, das ist ein Militärkomplex in der Nähe von Teheran, dass diese Teil des geplanten Abkommens sei. Er sagt allerdings nicht, ob es dort vollen Zugang gäbe, aber das wäre wichtig, denn Geheimdienste, aber auch die Atombehörde selber befürchten, dass der Iran in dieser Anlage in Parchim geheime Entwicklungen vorangetrieben habe, Tests durchgeführt habe, beispielsweise für Zünder, für Atombomben. Und wenn die IAEA dort rein könnte, könnte sie vermutlich beweisen oder widerlegen, ob diese Befürchtungen stimmen.
Bisher waren die Verhandlungen jetzt lange blockiert, jetzt kommt Bewegung rein. Iran ist zu Zugeständnissen bereit, so wie es aussieht. Sind das die Sanktionen, die da greifen?
Sie spielen zumindest sicher eine wichtige Rolle. Die Sanktionen sind im Iran spürbar schon lange, vor allem für die iranische Bevölkerung, aber das Regime hat das bislang ignoriert. Aber nun scheinen vor allem die Ölsanktionen wirklich Druck geschaffen zu haben, also der Boykott gegen iranische Ölkäufe, der Boykott, Technologie für den iranischen Ölsektor zu liefern, das Verbot, Tanker zu versichern, die iranisches Öl befördern. Und das scheint jetzt wirklich weh zu tun und das Einlenken in Teheran zumindest zu befördern.
Schauen wir noch mal kurz auf morgen, auf das Treffen von morgen, wenn es da tatsächlich zur Einigung kommen würde. Wie könnte denn ein Kompromiss ganz konkret aussehen?
Es gibt einen in den amerikanischen Zeitungen viel diskutierten inoffiziellen Kompromissvorschlag aus der amerikanischen Denkfabrik Carnegie. Die Leute, die den Kompromiss formuliert haben, haben auch mit iranischen und amerikanischen Unterhändlern diskutiert. Im Wesentlichen geht es darum, eine Art Brandmauer zwischen dem zivilen und dem militärischen Atombereich im Iran zu errichten. Konkret hieße das beispielsweise, der Iran darf, was ihm bisher 5 UNO-Resolutionen verboten haben, darf künftig Uran anreichern. Er darf auch weiter Atomforschung betreiben, etwa im medizinischen Bereich, aber der Iran darf keinerlei Aktivitäten zum militärischen Atombombenbau unternehmen. Er muss volle Transparenz herstellen und er muss sein bereits höher, also auf 20% angereichertes Uran, außer Landes schaffen und erhält im Gegenzug Material für die medizinische Forschung geliefert. Allerdings wird man in Bagdad über einen solchen Kompromiss sicher noch nicht entscheiden. Es wäre schon ein Erfolg, wenn man auf konkrete Gespräche darüber einsteigen würde.
Mit den Informationen von Fredrik Steiger ist es 18.28 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit Fußball, Mensch und Maschine oder Ukraine, Afrika und Oerlikon. Ein paar Mal muss man schon noch schlafen bis zur Euro 2012, aber in gut 2 Wochen beginnt die Fußball-Europameisterschaft dann in Polen und in der Ukraine. Und in den beiden Ländern ist für einige nicht mehr viel mit Schlafen, da laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Doch die ukrainische Bevölkerung ist zunehmend skeptisch. Nicht nur wegen der inhaftierten Ex-Regierungschefin Timoschenko und den internationalen Boykottdrohungen. Zu reden geben derzeit die Wucherpreise für Hotelübernachtungen und die Inkompetenz der Organisatoren. Auslandredaktorin Brigitte Zink.
Nein, ein Fußballmuffel bin ich nicht, sagt der Kunstmaler Pavel Markov aus dem ukrainischen Kharkiv. Und trotzdem schimpft er über die Euro 2012. Öffentlich und auch bei unserem Besuch in seinem Atelier etwas außerhalb der Stadt.
Потёмкинские деревни. Знаете, что такое Потёмкин? Вот. То же самое, что Евро 2012.
Wissen Sie, was Потёмкинские Dörfer sind? Ja, genau so ist die Euro 2012.
Эти дороги, вот я в Харькове же слежу. Вокруг стадиона к стадиону, от аэропорта к стадиону, всё.
Jeder sieht doch, dass hier in Kharkiv die Straßen nur vom Flughafen bis zum Eurostadion saniert wurden. Rechts und links davon bleibt alles beim Alten. Da gibt es löchrige Straßen, kaputte Trottoirs und Gebäuderuinen. Herausgeputzt wird nur die Innenstadt. Das ist, gelinde gesagt, stümperhaft. Die Investitionen in Luxushotels und je ein Großstadion in 4 ukrainischen Städten findet Markov eine reine Geldverschwendung angesichts der Wirtschaftskrise. Auch die ukrainische Bevölkerung befürchtet, dass die Prunkbauten nach der Euro verlottern und defizitär werden, wie dies auch in Olympiastädten wie Peking der Fall ist. Tatsächlich steht die Euro 2012 in der Ukraine bisher unter keinem guten Stern. Das sind mal die Versprechungen der Behörden. Man werde für einen reibungslosen Ablauf der EM und für eine professionelle Betreuung der Gäste sorgen, Beamte im öffentlichen Dienst schulen und in Fremdsprachen ausbilden. Aber dem mochte nach langen Querelen um Bauaufträge niemand mehr Glauben schenken. Ein paar Studenten gründeten deshalb eine Organisation von Freiwilligen, um die hochtrabenden Versprechen der Behörden zu überprüfen, sagt etwa Vitali Karubka, Englischstudent aus Kharkiv und Leiter der örtlichen Gruppe. Erst kürzlich haben wir uns in Kiew als Ausländer ausgegeben, wollten am Bahnhof Tickets nach Dniepropetrovsk kaufen oder stiegen ins Taxi und fragten auf Französisch oder Englisch nach dem Weg ins Höhlenkloster, sagt Vitali Karubka. Fernsehkameras begleiteten die Gruppe bei der Aktion. Und so wurde publik, dass es ein paar Monate vor Spielbeginn im Bahnhof Kiew von 40 Schalten nur an einem einzigen möglich war, auf Englisch ein Billett von Kiew nach Dniepropetrovsk zu kaufen. Auch Polizeibeamte waren kaum in der Lage, auf Fragen Antworten zu geben, aus Unkenntnis oder weil sie keine Fremdsprache beherrschten. In die Bresche springen jetzt Freiwillige wie Vitali Karubka. Über 2000 sind es mittlerweile, die unentgeltlich Gäste vom Flughafen abholen, zu Stadien und Kulturdenkmälern führen und Bus- oder Bahntickets organisieren wollen. Vor allem aber kämpfen sie gegen die überteuerten Preise für Übernachtungen in der Ukraine. Um das 10- bis 12-fache sind die Hotelpreise in Lemberg, Kiew oder in Kharkiv für die Spielzeit der EM gestiegen. Zum Ärger der Reiseveranstalter, aber auch der ukrainischen Bevölkerung, sagt Maxim Brodkan.
The prices for rooms are too high for foreigners.
Die Preise sind für ausländische Gäste horrend und für uns schlicht unbezahlbar, sagt der 26-jährige Bauingenieur aus Kiew, auch er ein Freiwilliger. Um den Wucherpreisen etwas entgegenzusetzen, hat er jetzt auf Facebook eine Initiative «Welcome to Ukraine» gestartet. Bewohner aus Kiew, Lemberg, Kharkiv und Donetsk bieten kostenlos Unterkunft an. Wir sind überrascht, wie viele Ukrainer ausländische Gäste gratis bei sich beherbergen wollen, sagt Brodkan und spricht von über 200 Angeboten in den letzten Tagen. Nicht nur des Fußballs wegen engagieren sich junge Ukrainer wie Vitali und Maxim für die Euro 2012. Beide möchten sie auch noch ein anderes Gesicht der Ukraine zeigen als jenes von Präsident Janukowitsch und seiner inhaftierten Erzrivalin Julia Timoschenko in ihrem unendlichen politischen Gezänk.
Am Anfang war nicht das Wort oder der Satz, sondern ein langer Riss durch die Erdkruste in Afrika. Im Rift Valley zwischen Südäthiopien und Kenia liegt die Wiege der Menschheit. Dort fand man die ältesten Spuren. Schädel und Knochen lagern in Kenia im Nationalmuseum. Die Schweizer Afrikanistin Therese Scherer beschäftigt sich in Nairobi seit bald 25 Jahren mit den Ursprüngen der Menschen. Sie führte unseren Afrika-Korrespondenten Patrick Wülser durch das Kellergewölbe des Nationalmuseums.
Sie heißen Lucy Turkana Boynos Knacker oder Handyman. Sie sind nicht Mitglieder einer afrikanischen Rapperband, sondern unsere Ur-Ur-Ahnen. In Schränken und Vitrinen des Nationalmuseums in Nairobi liegen ihre Knochen und Schädel. Diese sind oft nur schrumpfkopfgroß, zum Teil flach gedrückt, als wäre ein Mammut darauf gestanden, oder haben schnabelartige Kiefer. Kein hübsches Familienfoto der Menschheit, sagt die Prähistorikerin Therese Scherr.
Kräftige Augenwülste haben sie und enorm ausgeprägte Kiefer, auch vorstehende Kiefer. Das hängt damit zusammen, dass diese Hominide, wie man sie nennt in der Wissenschaft, halt vor allem Rohkost konsumiert haben, ungekocht, auch Nüsse aufknacken mussten. Einer dieser Schädel wird ja dann auch dem sogenannten Nussknacker-Menschen zugeschrieben.
Dieser trägt auf seinem flachen Schädeldach einen großen senkrechten Knochenkamm. Ansatzstelle für zusätzliche Kaumuskeln, um eben Nüsse zu knacken. Star des Kellergewölbs ist jedoch der Turkana Boy, benannt nach seinem Fundort am Lake Turkana im Norden Kenias. Über 100 Knochen, das älteste fast vollständige Skelett.
Das ist ein 12-jähriger Junge, der immerhin schon 1,60 Meter groß war, was sehr erstaunlich war, was auch die Wissenschaft erstaunt hat. Es scheint, dass dieser Turkana Boy, wie er genannt wird, unterwegs war mit einer Gruppe von Männern, als jüngster Teilnehmer vermutlich, und so zum ersten Mal auf der Jagd mit dabei. Und dann lief die Jagd vermutlich schief, also das sind jetzt alles Spekulationen. Und er wurde verletzt.
Diese Verletzung ist noch heute, 1,5 Millionen Jahre später, am Schienbein zu sehen. Vielleicht wurde der Junge von einer Herde überrannt, von einem Horn am Bein aufgespießt, schwer verletzt und starb später an einer Blutvergiftung. Der Turkana Boy gehörte zur Gattung des Homo erectus. Seine Innovation ist der aufrechte Gang. Man ist schneller, kann seinen Feinden in die Augen sehen und hat die Hände frei für andere Dinge, zum Beispiel dazu, um eine steinzeitliche Werkzeugkiste zu bauen mit Faustkeilen und Steinklingen.
Und was ganz, ganz wichtig ist und was eigentlich eben auch beweist, dass die Entstehung des Menschen hier passiert ist, er ist der erste Mensch, der ausgewandert ist. Man spricht vom ersten Touristen. Das heißt, was wir in Asien und in Europa bis anhin an Fossilfunden gemacht haben, das ist alles, gehört alles zur Art des Homo erectus.
Er ist nicht nur der erste Tourist, sondern auch der erste Emigrant. Erfolgreich hat er sich in Europa und Asien ausgebreitet. Der Stammbaum der Menschheit ist nicht linear, aber ohne den Homo erectus aus Afrika gäbe es den Rest der Menschheit nicht. Oder anders gesagt, tief im Erbgut aller Meier, Müllers und Mörgelis schlummert Afrika. Dass die Menschheit ihren Ursprung in Afrika hat, wurde lange verdrängt. In England wurden im 19. Jahrhundert sogar Menschenschädel mit Affenunterkiefern vergraben und später vermutet wieder ausgegraben, nur um zu beweisen, dass der erste Mensch ein Brite war.
Aber wenn man natürlich die ganze Geschichte anschaut, vor allem die Geschichte der Kolonialzeit, als Europa hier die Europäer die Herren waren, ist es natürlich klar, dass sie nie wahrhaben wollten, dass auch sie grundsätzlich und ursprünglich von hierher kommen.
Seit bald 25 Jahren kommuniziert die Auslandschweizerin und Afrikanistin Therese Scherr mit den stummen Fragmenten unserer Ur-Urahnen in den Museumsgewölben in Nairobi. Sie sei in dieser Zeit klein und demütig geworden.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, mich berührt es immer wieder, vor diesem Turkana Boy zu stehen. Ich stelle mir das so vor, war ein Kind und wie eng da die Beziehungen der Familie waren, weiß ich nicht. Ich sehe dann auch immer meinen eigenen Sohn dahinter. Ja, es hat etwas ganz Persönliches und Berührendes, gebe ich ehrlich zu, auch wenn ich dann weiß, er ist an einer Infektion gestorben, das ist ziemlich klar erwiesen, dann finde ich das eigentlich sehr tragisch.
Lange, lange nach dem Jagdunfall des Turkana Boys tauchte vor rund 160.000 Jahren endlich der heutige Homo sapiens am Horizont auf. Anatomisch schnittige Schädel, rund wie eine Billardkugel, keine dicken Augenwülste, prominentes Kinn. Das älteste Exemplar wurde ebenfalls in Afrika gefunden. Das prähistorische Beinhaus unter dem Äquator bietet Einblick in den Bauplan der Menschwerdung. Wer im schummrigen Museumskeller in Nairobi steht, begegnet für einen kurzen Augenblick der Ewigkeit.
Patrick Wülser. Einmal nicht hingeguckt und just das Beste verpasst, das kann all den Schaulustigen in Oerlikon bestimmt nicht passieren. Der Koloss, den sie auf seiner Reise beobachten, kommt ja auch bloß 5 Meter in der Stunde vorwärts. Es ist ein 6200 Tonnen schweres historisches Industriegebäude, das wegen neuer Gleise um 60 Meter verschoben wird. Erst in letzter Minute hat man sich gegen den Abriss und für die 12 Millionen teure Aktion geeinigt. Jetzt wird's verschoben, das 80 Meter lange und 12 Meter breite Gebäude. Sowas gab's in Europa noch nie. Beim Bahnhof Oerlikon entstand eine wahre Volksfeststimmung.
4, 3, 2, 1. zwei, eins,
los!
Elf Uhr, zwei Böllerschüsse und das Haus fährt ab. Ein Haus auf Schienen gelegt, mit Rollen unten dran.
Kommen da noch die Rolli dran. Seht ihr, wir haben eine Kiste mit Rolli. Dann hat er die Rolli und tut die Rolli dran. Und dann lässt es laufen. Einfach fahren, laufen.
Ein Haus, gestoßen von Hydraulikpressen, einfach laufen lassen. Vor Hunderten von Augenpaaren, die gebannt auf das Backsteingebäude auf Rollen und Schienen gerichtet sind. Nur bewegt sich überhaupt etwas?
Ja, man kann ein Auge so machen und dann sieht man es doch. So haben wir das Gefühl zumindest. Also ich kann es nicht ganz klar sagen, aber es bewegt sich.
Ja, wenn man etwas anvisiert und schön stillsteht, sieht man schon.
Ich denke, wenn man hier in den Himmel schaut, am Ecke, dann sieht man schon, dass es sich ganz, denke ich halt, eventuell ist es nur wegen der Wolken, aber ich glaube schon.
Man weiß nicht genau, ob sich die Wolken bewegen oder das Gebäude.
Das ist so, ja.
Der technische Leiter der Verschiebungsaktion versichert, es bewegt sich tatsächlich. 5 Meter pro Stunde Höchstgeschwindigkeit, sagt Rolf Iten.
Es ginge auch schneller, aber es macht keinen Sinn, weil wir müssen das Gebäude auch überwachen.
5 Meter pro Stunde, also gleich schnell wie das Tier, das auch ein Haus mit sich trägt.
Es kriecht den Schnack der Strasse entlang. Er kriecht schon ziemlich lang.
Im Schneckentempo rollt es also westwärts, das Haus. Doch stopp, solange das Haus unterwegs ist, ist es gar kein Haus, denn nur was steht, verankert im Boden, mit Fundament, ist baurechtlich gesehen ein Haus, belehrt uns der Zürcher Hochbauchef, Stadtrat André Odermatt.
Es ist dann eine Farnisbaute, das wäre wie ein Zirkuswagen, das so mit einem einfachen Bild zu geben, weil es nicht an einem konkreten Ort steht und sich bewegen lässt.
Das Haus, das sich im Schneckentempo bewegt, juristisch gesehen also ein Zirkuswagen. Dabei wurden hier einst, als es noch das Direktionsgebäude der Maschinenfabrik Oerlikon war, stolze Lokomotiven geplant. Jetzt brausen Loks und Züge im Minutentakt an ihm vorbei, am Gebäude, auf Schienen. Und dieses rollt weiter, im Schneckentempo, 60 Meter westwärts, um Platz zu machen für noch mehr Schienen, Loks und Züge.
Es kriecht und rollt noch weiter das alte Haus am Bahnhof, morgen den ganzen Tag. Das war ein Beitrag von Kudin Vinzenz und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Tobias Gasser, für die Nachrichten Daniel Hofer, am Mikrofon Simon Fatzel.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.